Ja, der Predigttext ist die Anknüpfung an die Lesung und Jesaja, der lebt in einer Zeit voller Krisen. Da ist zum einen die Glaubenskrise seines Volkes. Das Volk Israel hat das Vertrauen auf ihren Gott verloren, dem sich letztlich abgewandt, sich unter ihn unterzuordnen, und das führt die Gesellschaft auch in eine ethische Krise. Das, was einst galt, wird immer mehr in Frage gestellt und letztlich tut jeder, was er möchte. Und die Leitlinien, die Gott gegeben hatte in seinem Gesetz für das Zusammenleben in der Gemeinschaft, die zählen immer weniger. Und jetzt kommt eine weitere Krise hinzu. Der König Usia stirbt. Usia hatte 52 Jahre lang regiert und hatte viel Gutes bewirkt. Durch weise Entscheidungen und auch durch seine Ehrfurcht vor Gott hat er dem Volk eine Zeit der Stabilität und von Frieden beschert. Aber am Ende seiner Regierungszeit, da baut Usia richtig Mist. Er möchte es nicht dabei belassen, nur König zu sein, sondern er möchte auch das Priesteramt ausführen. Und er geht eigenmächtig in den Tempel, um dort Weihrauch zu entzünden. Eine Aufgabe, die den Priestern vorbehalten war. Und ganz bewusst übertritt er hier Gottes Gesetz und Gott zieht ihn dafür zur Rechenschaft. Usia wird krank und er stirbt. Und währenddessen steht das Heer der feindlichen Assyrer an der nördlichen Grenze des Reiches und keiner weiß, was jetzt passieren wird. Wenn also Jesaja hier in Kapitel 6 in Vers 1 schreibt, in dem Jahr, als König Usia starb, dann ist es klar, zum einen eine Datumsangabe, er konnte ja nicht schreiben im Jahr 740 vor Christus, aber da steckt so viel mehr drin. Es bedeutet für ihn in einer Zeit der Trauer, der Ungewissheit und der Sorgen. Und auch in einer Zeit, in der die Menschen desillusioniert wurden von Leiterschaft. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Vermutlich. Und vielleicht kennt ihr auch diese Frage. Wo ist Gott in all dem? Nun, Jesaja lebt in Jerusalem und es ist für ihn naheliegend, dass er auch den Tempel aufsucht. Er sehnt sich nach Gottes Gegenwart in dieser Zeit und Gott begegnet Jesaja. Auf eine besondere Art. Er schenkt ihm eine Vision. Das ist die Vision, die wir gerade gelesen haben. Jesaja sieht vor seinen Augen wie so ein Film ablaufen, den er sich nicht ausdenkt, sondern den Gott ihm eingegeben hat. Und in diesem Film bekommt Jesaja diese Frage, Gott, wo bist du, sehr bildhaft beantwortet. Ich lese nochmal den Vers 1. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Gott sitzt auf dem Thron. König Usia ist tot, aber der ewige, ultimative König, der lebt und regiert. Zu Jesajas Zeiten und auch 2022. Und Jesaja scheint es wichtig zu sein, diese Erhabenheit Gottes nochmal zu unterstreichen. Er schreibt, es ist ein hoher Thron, durch den Gott erhöht ist. Und mit dem Saum, also dem unwichtigsten Teil seines Gewandes, allein füllt er den Tempel schon aus. Jesaja will hier bildlich zum Ausdruck bringen und das, was er in dieser Vision sieht, dass Gott unbegreiflich ist. Dass er nicht zu fassen ist, nicht in eine Schublade, in eine Box zu stecken. Und seine Herrlichkeit, die berührt und die erfüllt einfach alles. In Vers 4, das kurz vorweggenommen, da wird noch zusätzlich erwähnt, dass sogar die unbelebte Schöpfung auf die Gegenwart Gottes und seine Erhabenheit reagiert. Da heißt es, die Fundamente der Vorhalle des Tempels erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Ja, so wie damals, als Mose von Gott die 10 Gebote am Berg Sinai erhalten hat. Inmitten dieser nationalen Multikrise macht Jesaja sich auf und er begegnet dem erhabenen Gott. Und er versteht wieder neu, dass Gott durch alle Wirrungen hindurch souverän bleibt. Und wie ist das mit uns? Wie ist das mit mir? Lässt mich die Krise nach Gott fragen? Und bin ich offen für eine frische Ahnung davon, wie groß Gott ist? Der Text hat mich daran erinnert, weniger Gott zu erzählen, wie groß meine Probleme sind, sondern mehr mit meiner Seele zu reden und meinen Problemen zu sagen, wie groß unser Gott ist, oder? Noch ein weiteres spannendes Detail, das Jesaja in diesem Film sieht, Verse 2 und 3. Über ihm, also Gott, schwebten Seraphim mit 6 Flügeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Seraphim sind eine bestimmte Sorte von Engeln mit 3 Flügelpaaren. Und ich habe mich gefragt, wie abgefahren muss man mit 6 Flügeln fliegen können? Können wir uns das ausmalen? Aber spannend ist, dass die Engel 4 ihrer Flügel benutzen, um die passende Haltung vor Gott einzunehmen. Um ihre Ehrfurcht vor Gott auszudrücken, bedecken sie mit 2 Flügeln ihr Gesicht und mit 2 Flügeln ihre Füße. Dann bleibt ihnen zum Glück noch ein Paar zum Fliegen. Und ich habe gedacht, krass, selbst die Engel haben einen ganz konkreten Ausdruck gefunden, was es für sie heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und es hat mich daran erinnert, dass Anbetung nicht nur ein Gedanke, eine Idee oder ein Prinzip bleiben darf, sondern dass ich das konkret zeigen soll. Auch für uns, die wir in gewisser Weise auch vor Gottes Angesicht leben. Und wie sieht man das an uns? Dass wir das leben wollen, was wir im Vater unser beten. Geheiligt werde dein Name. Mit 6 Flügeln zu fliegen, das wäre bestimmt eine beeindruckende Show gewesen, die die Engel darbieten könnten. Mit 2 kann man immer noch fliegen, besonders wenn man Seraphim ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht so spektakulär. Die Engel, die zeigen nicht, was sie können, sondern sie blicken auf Gott. Und das hat mich angesprochen, dass die Engel hier zum einen diesen konkreten Ausdruck finden, was es heißt, wenn sie vor Ehrfurcht vor Gott sind und dass sie auch bereit sind, ihre Performance zu schmälern, um Gott anzubeten. Und was kann das für uns heißen? Wie können wir Gott ganz konkret Ehre bringen und wo wird das auch was kosten? Ich habe an das Vorankommen auf der Karriereleiter gedacht. Und wenn es mir wichtig ist, vielleicht rechtzeitig zu Hause zu sein, für Familie auch da zu sein, damit Kinder ihren Vater erleben, damit sie von ihm, von Jesus hören, dann wäre das ein Opfer. Vielleicht werde ich auch nicht befördert, weil ich weniger die Ellenbogen ausfahre, sondern anderen das gönne, auch voranzukommen. Gott zu ehren, das wird Auswirkungen auf meinen Lebensstil haben, meinen Konsum, wenn es mir wichtig ist, Gottes Reich auch finanziell zu unterstützen, an die Gemeinde, an Werke zu spenden. Vielleicht kostet es mich das Ansehen, wenn ich nicht bei allen Witzen mitlache. Gott zu ehren, das geschieht durch meinen Körper, was ich esse und trinke, wie ich mit meiner Sexualität umgehe. Und es wird auch dort konkret, wo ich auf Medien verzichte, weil ich die Aufmerksamkeit auf Gott richten will. Und da, wo jemand auf Schlaf verzichtet, wenn er früher aufsteht, weil er in Gottes Wort lesen will oder beten will. Vielleicht bedeutet es auch, negative Gefühle Gott hinzulegen. Es ist anstrengend, sich nicht mit Groll und Bitterkeit zufrieden zu geben, sondern um Jesu Willen zu vergeben. Und welchen Ausdruck findest du, um Gott anzubeten? Als Jesaja die Erhabenheit Gottes in seinem Film so greifbar nahe kommt und als er dann noch hört, wie die Engel ihr heilig, heilig, heilig rufen, da denkt Jesaja sich nicht, wie cool, endlich mal Gott sehen, sondern da wird ihm ganz anders. Vers 5. Mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Für Jesaja war diese Begegnung keine erfrischende Erfahrung, sondern sie hat in ihm Todesangst ausgelöst. Geht es ihm so ein bisschen wie den Jüngern, nachdem Jesus den Sturm gestillt hat? Interessanterweise wird da berichtet, dass die Jünger noch mehr Angst hatten, nachdem sie erkennen, dass in ihrem Boot der sitzt, der sogar die Macht über Wind und Wellen hat. Gott selber steht vor ihnen und das füllt sie mit großer Furcht. Oder nachdem Jesus Petrus diesen gigantischen Fischfang schenkt, da steht für Petrus nicht Erleichterung und Dankbarkeit im Vordergrund, sondern Panik. Und Petrus bittet, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Petrus fühlt sich bloßgestellt in dem Moment und er erkennt seine Unzulänglichkeit. Jesaja gehört vermutlich zu den geistlichen Überfliegern seiner Zeit, aber auch ihm geht es so, dass er in der Gegenwart des Heiligen Gottes denkt, Schande, ich kann vor diesem Gott niemals bestehen. Und Jesaja nennt sich dann einen Mann mit unreinen Lippen. Klar, da geht es nicht um irgendwie Tomatensoße rund um den Mund, sondern geht es um das Herz. Und die Lippen stehen symbolisch dafür, was dann aus dem Herzen rauskommt und was ich sage, wie ich sage. Jesaja muss sich eingestehen, so einen reinen Lobpreis, wie ihn die Engel gerade Gott gegeben haben, das könnte er nicht. Und es ist spannend, weil Jesaja ja ein Prophet, ein Sprecher ist. Die Lippen, der Mund, das ist quasi sein Werkzeug, Gottes Dienst zu tun. Und er merkt, selbst an diesem Punkt, wo er begabt ist, selbst dort, wo Gott ihn berufen hat und ihn einsetzen will, da lässt er auch in seiner Stärke, in seiner Begabung so viel zu wünschen übrig. Und diese Erkenntnis ist schmerzhaft, aber auch heilsam. Das werden wir gleich sehen. Das gilt für Jesaja und das gilt für mich und dich. Selbstgefälligkeit steht unserer Gottesbeziehung im Weg. Ohne zu erkennen, dass wir schuldig und unwürdig sind, sind wir nicht bereit, Gottes Gnade in Jesus anzunehmen. Und dann bleiben wir stecken, dabei selber gut zu sein oder gut dazustehen, statt dass wir Jesus erlauben, dass er uns von innen neu macht. Es braucht übrigens diese Vision von Jesaja nicht unbedingt, damit das auch in uns passieren kann. Über Gottes geschriebenes Wort, über die Bibel, da heißt es im 2. Timotheus 3, in den Versen 15 und 16, dass es uns gegeben ist, damit wir erkennen, wo wir schuldig geworden sind, damit wir bewusst zu Gott umkehren können. Ich glaube, das, was Jesaja erlebt hat, das können wir auch erleben, wenn wir die Bibel mit einem offenen Herzen lesen. Jesaja kommt in dieser Krise auch nicht zu Gott und sagt, hey, gut, dass ich dich mal treffe, hier ist meine Liste an Beschwerdepunkten, was meiner Ansicht nach alles falsch läuft, wo ich zu kurz komme, wo ich übersehen wurde. Mach mal bitte was dagegen. Er merkt, ich selber lasse so viel zu wünschen übrig, ich habe gar keinen Anspruch jetzt in dem Moment, wo ich vor Gott stehe. Ich selber habe das Bedürfnis nach Vergebung und sein Bekenntnis und seine Schuld, das öffnet ihm einen neuen Weg, geheiligt und gereinigt und wiederhergestellt zu werden. Verse 6 und 7. Einer der Seraphim flog zu mir, er hielt einen glühenden Stein in seiner Hand, den er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Bislang hatte Jesaja diese Szene, die sich da vor seinem inneren Auge abgespielt hat, ja im Prinzip nur beobachtet und da vielleicht geistlich emotional darauf reagiert. Aber jetzt wird er plötzlich leibhaftig Teil dieser Handlung. Ja, der eine Engel, der nimmt seine glühende Kohle von Gottes Altar, fliegt zu ihm rüber, berührt seine Lippen. Keine Ahnung, ob er das in diesem Moment auch körperlich so empfunden hat, ob das geschmerzt hat. Auf jeden Fall kein kleiner Eingriff, den Gott hier vornimmt. Er tilgt, er verbrennt die Schuld von Jesaja. Jesaja macht sich nicht selber heilig, annehmbar. Das, was er vielleicht vorzuweisen hätte, das zählt in dem Moment nicht, sondern es ist Gottes Wirken, heilig zu werden. Und aus dem Kontext des Alten Testaments heraus ist es, was hier passiert, eigentlich sensationell. Grundsätzlich wird im Alten Testament davon ausgegangen, dass Unreinheit ansteckend ist. Ja, wer zum Beispiel einen Toten berührt, der macht sich unrein. Wer einen Aussätzigen anfasst, der gilt selber als unrein. Deshalb ist es so krass, dass Jesus auf Aussätzige zugeht und sie sogar berührt, weil von ihm die Reinigung ausgeht. Und in dem Moment, wo Jesus sie berührt, sind sie direkt wieder geheilt und rein. Dass Jesus sagen kann, wie einen Aussätzigen berühren. Wo ist denn hier jemand? Sind doch alle gesund. Durch Jesus geht Gottes Reinheit auf Menschen über. Und nicht nur in Bezug auf Krankheiten wie Aussatz, sondern auch im Hinblick auf Schuld und die Gerechtigkeit. 2. Korinther 5, 21 heißt es, dass Jesus für uns zur Sünde wurde, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes sind und bekommen können. In Jesus geht Gottes Heiligkeit auf uns über, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung setzen, statt dass wir uns weiter auf unsere guten Taten vertrauen. Und Gott verspricht, es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die mit Jesus im Glauben verbunden sind. Und zu diesem selben erhabenen heiligen Gott dürfen wir durch Jesus so vertrauensvoll kommen wie ein Kind, das sich auf den Schoß seines Vaters setzt. Und wir haben ganz offiziell das Recht bekommen, Gott Papa zu nennen. Und Jesaja hat in dieser Heiligung, die er erfährt, eine Vorausschau auf Jesus. Gott hat das Herz und die Lippen von Jesaja erneuert. Aber wenn ihr euch an Vers 5 erinnert, da sagte Jesaja ja nicht nur von seinen eigenen Lippen, dass sie unrein seien, sondern auch, dass er in einem Volk von unreinen Lippen wohnt. Er sagt, nicht nur ich habe das Problem, sondern wir alle. Schön und gut, dass ich diese Begegnung mit Gott hatte, aber was ist mit den anderen? Und weil Gott alle Menschen liebt, ist auch dieser nächste Schritt naheliegend. Gott beruft Jesaja, zu Gottes Volk zu sprechen. Dazu muss man in Klammern sagen, er erfährt auch, dass die allermeisten seines Volkes diese Botschaft nicht werden hören wollen. Auch das ist eine Realität, mit der Jesaja umgehen muss. Aber in Vers 8, da spricht jetzt Gott. Jesaja schreibt, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Der erste Satz, den Gott spricht in dieser Szene überhaupt, und sein Ruf, der erscheint doch verhältnismäßig unspektakulär. Da gibt es kein Beben, kein Rauch, keine Engel, da ist nur die Stimme. Auch das ist die Erfahrung vieler Geschwister, dass Gottes Reden manchmal ein ganz leises Reden in unseren Herzen durch seinen Geist sein kann. Es ist schon spannend, dass, soweit wir das hier wissen, nur Jesaja und die Engel ja in dieser Szene sind und relativ klar, an wen diese Anfrage dann gerichtet ist, wenn Gott fragt, wen sollen wir senden. Aber Gott fragt so allgemein, um Jesaja die Möglichkeit zu geben, ganz frei zu antworten. Gott ist der Heilige und der König und er hätte alles Recht zu befehlen. Aber was er möchte, sind willige Herzen. Jesus hat es genauso gemacht. Matthäus stellt das so schön dar in den Kapiteln 8 und 9 seines Evangeliums. Da wird ein Wunder nach dem anderen berichtet und die Vollmacht Jesu in allen Facetten dargestellt. Und mittendrin gibt es eine kleine Einladung an die Menschen, die bereit sind, sich freiwillig von ganzem Herzen Jesus anzuschließen. Die Einladung, ihm nachzufolgen. Und in Vers 8, da antwortet Jesaja auf die Einladung, die er gehört hat, mit den Worten, hier bin ich, sende mich. Und klar ist das auch etwas, wenn wir das zu uns sprechen lassen, dass sich da auch in unseren Herzen wahrscheinlich die Frage stellt, wie hätte ich reagiert? Aber wie reagiere ich heute? Ja, was werde ich mit diesem neuen Leben machen, wenn ich ein neues Leben von Jesus bekommen habe? Werde ich es als mein Leben ansehen oder werde ich es Gott hinhalten? Da gibt es die vielleicht spektakulären Aufträge, die mit langen Reisen verbunden sind. Jesaja hier wurde zu seinem Volk gesandt. Und ich glaube, Gott möchte dich auch in seinem Namen, in seinem Auftrag dorthin senden, wo du deinen Alltag verbringst. An deinen Arbeitsplatz, in die Schule. Er hat dich bewusst auch in deine Familie gestellt, in deine Nachbarschaft. Und er möchte, dass du im Verein und in der Gemeinde den Platz einnimmst, den er dir gibt. Mit dieser Vision, die Jesaja erlebt, der hatte ihn auf einen Weg mitgenommen. Dieser Weg, der besteht aus verschiedenen Schritten, die Gott mit Jesaja gegangen ist. Jesaja durfte erkennen, dass Gott auf dem Thron sitzt als souveräner Herrscher, aber auch als der ehrfurchtgebietende Gott. Und Jesaja spürt seine eigene Unzulänglichkeit und darf zugeben, dass er schuldig ist vor Gott. Und diese Erfahrung, die bringt ihn dazu, dass er Vergebung bekommt, indem Gott selber die Schuld wegnimmt. Das wird möglich, Das wissen wir jetzt durch Jesus stellvertretende Opfer. Aber damals wusste Jesaja das noch nicht. Aber wir wissen es jetzt. Und dann darf Jesaja in dieser neuen Identität leben. Ohne Schuld, versöhnt mit Gott. Und der Schritt, der dann folgt, ist seine Bereitschaft, auf Gottes Ruf zu hören und diese Bereitschaft, Gottes Willen zu tun. Diese einzelnen Schritte, die folgen aufeinander, die ergeben so ein Ganzes. Ich glaube, wir können nicht die Buße überspringen und uns auf gute Werke, mit guten Werken begnügen lassen. Und wir bleiben hoffentlich auch nicht dabei hängen, dass wir das neue Leben annehmen, ohne diese Bereitschaft, es auch für Gottes Reich einzusetzen. Ich habe gedacht, so als Abschluss von diesem Impuls wollte ich euch nochmal 3 Minuten geben, vielleicht die verschiedenen Denkanstöße, die ihr mitgenommen habt, nochmal Revue passieren zu lassen. Vielleicht die einzelnen Schritte, die ich eben erwähnt habe, nochmal für euch durchzugehen und, so. Und vielleicht mit Gott das zu besprechen. Wo stehe ich eigentlich in dem Ganzen? Und Gott, wozu lädst du mich heute Morgen ein? Zu welchem nächsten Schritt forderst du mich auch heraus? Ihr könnt gerne auch diese rechte Spalte auf dem Zettel nehmen. Das sind ja nur meine Worte, die ich habe das dazu gebraucht, um es zu mir sprechen zu lassen. Mir hilft es, das konkret zu machen. Ihr könnt euch da inspirieren lassen, euer eigenes Gebet daraus formulieren. Aber vielleicht gibt es auch Dinge, die ihr schon konkret wisst, wo Gott euch angesprochen hat. Ihr könnt diese Zeit auch jetzt gleich nehmen, um mit eurem Nachbarn das kurz auszutauschen. Ihr habt die Freiheit, auch füreinander zu beten, wenn ihr möchtet, oder einfach in der Stille das jetzt vor Gott zu bringen. Dann nehmen wir uns noch 3 Minuten und danach hören wir dann oder singen wir das nächste Lied mit dem Posaunenchor.